Forschungsförderung und Forschungslandschaft in Deutschland, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Exportkontrolle in der Wissenschaft. Und da das jetzt tatsächlich bei weitem nicht mein Kerngebiet ist, habe ich mir einen Profi in Sachen Exportkontrolle eingeladen. Herzlich willkommen, Nikolas Lunz. Schön, dass du heute dabei bist, Nico.
Ja, danke Astrid für die Einladung.
Gerne.
Schön, dabei sein zu können.
Nico, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit an der RWTH Aachen. Du hast da lange den Bereich Zoll- und Außenwirtschaft verantwortet. Und ja, vielleicht erzählst du einfach mal so, was du in dem Bereich machst, was du aktuell machst, was du bisher gemacht hast, damit unsere Zuhörenden wissen, was du so in dem Bereich schon alles gemacht hast.
Ja, also du hast gesagt, ich war selbst an der RWTH Aachen für über 10 Jahre beschäftigt und bin damals direkt nach meinem Studium an die RWTH gekommen, damals auch im Einkauf und bin dann mehr oder weniger über Zufall in den Bereich Zoll- und Außenwirtschaft dann hineingefallen, weil einfach Bedarf da war und derjenige, der gerade frisch aus dem Studium ist, sich dann erstmal diese Aufgabe annehmen durfte. Für mich war das aber wirklich etwas, was ich dann auch mit Leidenschaft gemacht habe. Und wir werden da heute ja noch drüber sprechen, was die Exportkontrolle gerade auch für eine Bedeutung hat. Habe das Thema dann auch aufgebaut, was auch sehr spannend war, natürlich an einer der größten Hochschulen Deutschlands. Und der Bedarf kam dann auch immer mehr aus anderen Hochschulen, dass ich hier dann auch gefragt worden bin. Kannst du uns vielleicht auch mal zeigen, wie das an der RWTH Aachen umgesetzt worden ist? Selbst die Zollprüfer hatten damals dann auch auf uns verwiesen. Und so bin ich dann immer mehr in das Thema Schulung, Beratung auch reingestoßen worden, kann man eigentlich sagen. Habe da aber dann auch meine Freude dran gefunden und habe das dann 2023 dann noch 2 Jahre professionell bei einer großen Unternehmensberatung gemacht. Und jetzt seit letztem Jahr bin ich dann als Mitarbeiter nach London gewechselt für ein Intelligence-Unternehmen, wo wir eben Unternehmen, aber auch Hochschulen Informationen zu Forschungspartnern, zu Personen, mit denen man zusammenarbeiten will, dann auch zur Verfügung stellen, die man gar nicht so einfach sich ergoogeln kann. Also das ist ein relativ komplexer Werdegang dann doch geworden.
Ja, spannend. Und gerade ist es noch gar nicht so lange her, haben wir auch eine Veranstaltung bei Fortrama zusammen gemacht, wo du uns hilfreiche Informationen zum Thema Exportkontrolle gegeben hast. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir heute in unserer Podcast-Folge auch ein wenig über das Thema Exportkontrolle plaudern können. Ja, Nico, wenn wir an Exportkontrolle denken, dann ist es vielleicht oft so, dass wir an Unternehmen denken, an Waren, die ins Ausland überführt werden oder verkauft werden, aber auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen, das habe ich ja jetzt gelernt in unserer letzten Fortrama-Veranstaltung, müssen sich mit dem Thema Exportkontrolle beschäftigen. Also, was bedeutet Exportkontrolle und warum betrifft es eben auch die Wissenschaft?
Ja, also ich glaube, in den letzten Jahren hat jeder selbst am eigenen Leib auch erfahren, welche Bedeutung auch Exportkontrolle im Außenhandel hat. Wir schauen uns den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zum Beispiel an oder jetzt auch die Eskalation im Nahen Osten. Und Exportkontrolle will genau das verhindern, also das mit europäischen Waren, mit europäischen Gütern. Da zählen auch Technologien und Software zu. Solche Aktivitäten eben mit unterstützt werden und hier aufgrund von Außen- und Sicherheitspolitik natürlich auch eine große Relevanz, dass die Behörden beteiligt werden und nicht alle Unternehmen, Personen, aber auch Universitäten, die genauso Außenwirtschaftsbeteiligte sind, also von den Gesetzen auch nicht ausgenommen sind, hier auch Waren oder Technologie auch liefern, die im Falle dann in einer solchen Form dann auch verwendet werden können. Und ich muss schon sagen, wir hatten jetzt eben ja darüber gesagt, als ich gestartet bin, so 2012, da war die Welt eigentlich noch eine etwas andere. Wir hatten noch große Hoffnung darin, dass China sich in die richtige Richtung entwickelt. Wir hatten noch nicht den Konflikt mit Russland gehabt und auch ansonsten sehr, würde ich sagen, globalen Frieden, zumindest in Bezug auf Handel. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Sieht man auch an den Exportkontrollgesetzen, die deutlich auch gewachsen sind seitdem. Sehen wir uns die Embargos zum Beispiel an, auf die ich gleich eingehen werde. Oder auch die allgemeinen Exportkontrollgesetze. Und ja, immer noch wird vieles leider durchgeführt, auch von europäischen und auch von deutschen Wirtschaftsbeteiligten, auch von Universitäten, was eigentlich zu verhindern gilt. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt auch relativ viel in den letzten Jahren zu tun hatte. Du hast erzählt von der Fortrama-Veranstaltung. Also da bin ich auch immer sehr, sehr dankbar drüber, wenn man das Wissen dann auch teilen kann. Und viele Hochschulen wissen oft gar nicht, dass sie auch unter Exportkontrollgesetze fallen können, auch wenn sie überhaupt nichts für militärische Zwecke zum Beispiel entwickeln. Und ja, für mich ist Exportkontrolle also ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil oder auch für uns alle, weil es einfach die Sicherheit, auch unsere nationale Sicherheit und die Sicherheit der Europäischen Union auch, ja, auch gewährleisten soll.
Kannst du mal so zwei, drei Beispiele nennen, was exportkontrollrelevant wäre in so einem Hochschulumfeld beispielsweise?
Also wenn wir uns zum Beispiel die Gesetze anschauen, gibt es einmal so eines der Hauptgesetze, die EU-Dual-Use-Verordnung, die man vielleicht auch schon mal gehört hat. Dual-Use-Güter sind also Güter, die grundsätzlich für zivile Zwecke konzipiert worden sind, aber auch militärisch verwendet werden können. Und wenn wir uns die Hochschulen zum Beispiel anschauen, da technische Hochschulen, haben wir da natürlich mit einer großen Anzahl von Gütern zu tun, die meistens auch noch von der Entwicklung her sehr fortgeschritten sind, also gerade auch vielleicht großes Interesse auch haben, von solchen Unternehmen auch eingesetzt zu werden. Denken wir zum Beispiel an Drohnensysteme, die entwickelt werden, an Software vielleicht auch, die Personen identifizieren kann. Schauen wir uns hochleistungsfähige Materialien an, die man unter Umständen auch als Außenhülle für, ja, für Flugzeuge, vielleicht auch für Raketen verwenden kann. Also da gibt es eine ganz, ganz große, große Anzahl. Ich glaube, jede Hochschule ist im Zweifel auch davon betroffen. Und auch wenn keine Rüstungsforschung da ist und die Dual-Use-Verordnung ist eben einzuhalten, auch im Umgang mit diesen Gütern, auch wenn sie eben für zivile Zwecke verwendet werden sollen und da auch Technologien dazu zählen. Und das kann ich gleich auch nochmal im Einzelnen sagen, also auch schon die mündliche Vermittlung von Kenntnissen zum Beispiel und Fähigkeiten ist jede Hochschule natürlich auch von den Exportkontrollgesetzen betroffen.
Also es gehört schon eine große Sensibilität eigentlich für dieses Thema dazu, um das dann auch zu reflektieren und zu erkennen, ne? Ja.
Total. Und Beispiele, also wir hatten diverse Transaktionen, Sachverhalte natürlich an den Hochschulen regelmäßig geprüft. Das fängt dann an von dem Versand von Equipment, von Materialien vielleicht an Partner im Drittland. Wir haben diverse Material Transfer Agreements da zum Beispiel gehabt, wo regelmäßig Materialien, die auch erforscht und entwickelt werden, auch ausgetauscht worden sind. Der Versand von großen Forschungsgeräten ins Ausland. Also ich habe mal einen Fall begleitet, da wurden Dual-Use-Güter, das war etwas für die Vermessung vom Meeresboden, kann man natürlich super zivil für die Forschung einsetzen, weil man den Meeresboden kartieren will, weil man vielleicht Meerestiere hören möchte. Aber auf der anderen Seite können diese Geräte dann auch verwendet werden, um zum Beispiel U-Boote zu identifizieren, die dort auch irgendwo stationiert sind, um den Meeresboden zu kartieren, im Zweifel für den Kriegseinsatz. Und das sind dann Themen, die man dann auch mit den Behörden besprechen muss, wo man auch eine Genehmigung für braucht, um das dann auszuführen. Und das kann auch bedeuten, dass dann so ein Forschungsschiff, wo solche Geräte dann drauf sind, bevor es den Hafen verlassen darf, dann auch erstmal eine Genehmigung bedarf. Andere Beispiele sind Wissenschaftler, die mit anderen Einrichtungen zusammenarbeiten, zum Beispiel chinesischen, indischen Forschungspartnern, wo man gemeinsam an Technologien arbeitet, die man sich auch regelmäßig hin und her schickt. Und das ist auch ganz wichtig. Also Exportkontrolle meint nicht nur den physischen Versand von Waren zu kontrollieren. Also wenn du was in ein Paket packen möchtest, klar, kannst auch eine Technologie in ein Paket packen, ausdrucken oder auch einen Source Code. Aber du kannst das ist üblich, natürlich über digitalem Weg auch dorthin senden. Egal, ob es über eine Cloud ist, ob es per E-Mail ist. Und auch das unterliegt den Exportkontrollgesetzen. Und das bedeutet, wenn man an einer solchen kontrollierten Technologie arbeitet, zum Beispiel eine Technologie im Umgang mit Drohnen, muss man da auch vor Versand einer E-Mail im Zweifel oder bevor man was in eine Cloud hochlädt, dann auch die Genehmigung einholen. Und das ja, zwei Spezialfälle jetzt aus der Wissenschaft, die, glaube ich, die Problematik und die Herausforderung auch mal ganz deutlich machen.
Auf jeden Fall. Das klingt jetzt schon sehr kompliziert und sehr komplex, finde ich. Wenn ich jetzt in der Wissenschaft aktiv bin, gibt es dann irgendwie so eine strukturierte Möglichkeit, wie ich prüfen kann, ob denn das, was ich tue, exportrelevant ist oder nicht? Wie prüfe ich das?
Also, wer Exportkontrolle schon mal so ein Grundlagenseminar besucht hat, der hört relativ schnell von den sogenannten 4W-Fragen. Das ist so eine Orientierung, so eine Struktur, die man an die Hand bekommt, um eben zu prüfen, ist meine Ausfuhr jetzt, und bei Ausfuhr sprechen wir übrigens immer von dem Versand oder dem Transfer von einem Gut aus der Europäischen Union ins Drittland. Und da arbeitet man diese 4W-Fragen ab. Aber vielleicht vorweg, auch die Verbringung innerhalb der Europäischen Union kann im Zweifel sogar genehmigungspflichtig sein. Auch das kann eine Rechtsfolge sein, wenn es um besonders kritische Güter geht. Also wenn man jetzt gerade, und das ist ja auch im Thema der Hochschulen im Moment ziemlich groß, Rüstungsforschung wieder aktiviert, die Zivilklausel fällt auch weg. Auch da kann man mittlerweile als Hochschule auch nicht mehr unbedingt ausschließen, dass man nicht auch mit solchen Gütern zum Beispiel Handel betreibt und dann auch innerhalb Europas Kooperationen hat. Und die Struktur, die man eben an die Hand bekommt, sind die 4W-Fragen. Und eine ganz wichtige Frage, das ist auch so die erste, die man prüft, ist, welches Gut ist eigentlich von der Ausfuhr betroffen? Und wenn wir uns das Gut genau anschauen, ist erstmal die Frage, haben wir ein Rüstungsgut oder ein Dual-Use-Gut? So die erste Frage, die man sich stellen sollte. Und bei Rüstungsgütern, das sind wirklich Güter, die explizit für militärische Zwecke konstruiert oder angepasst worden sind. Ich hätte bis vor 2, 3 Jahren vielleicht noch die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass Hochschulen solche Güter nicht haben. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, mittlerweile ist das nicht der Fall. Und wenn wir dann ein Rüstungsgut haben, da sind die Anforderungen dann wirklich nochmal deutlich angezogener. Da braucht man, wie ich eben schon sagte, schon für innereuropäische Versendungen auch Genehmigung. Wenn es ein Dual-Use-Gut ist, kommt es drauf an. Und da unterteilen wir wieder in kritische Dual-Use-Güter und allgemeine Dual-Use-Güter. Kritische Dual-Use-Güter sind zum Beispiel Güter, die man für nukleare Zwecke auch verwenden kann, nukleare Güter oder auch, es gibt auch zivile Raketen. Also wenn man das Wort Raketen sich anhört, denkt man meistens an die Raketen, die ja militärisch verwendet werden. Aber klar, es gibt auch Raketen, die Satelliten ins All schicken. Aber das sind dann besonders sensitive Güter, die dann auch schon innerhalb der EU zu Vorlagepflichten führen. Die sind in anderen Listen aufgeführt als die allgemeinen Dual-Use-Güter. Das heißt, erstmal muss man sich eigentlich die Listen anschauen. Bei einem Rüstungsgut die Liste für Rüstungsgüter und Rüstungsmaterialien und bei einem Dual-Use-Gut eben die entsprechenden Listen für Dual-Use-Güter. Und da findet man dann eine große Anzahl von Gütern, die laut Gesetzgeber mit einem Risiko verbunden sind. Und sollte das eigene Gut hier aufgeführt sein, braucht man einfach eine Genehmigung. Das ist relativ einfach. Bei einem kritischen Gut schon innerhalb der EU. Ansonsten eben, wenn es ins Drittland geht. Und das ist die erste Aufgabe eines Wissenschaftlers oder von einer Hochschule, erstmal zu identifizieren, was haben wir hier überhaupt für ein Gut. Und da wird es dann auch schon oft schwierig, ne?
Diese Listen, von denen du jetzt sprichst, wo also draufsteht, was gilt denn als Dual-Use-Gut und was nicht, oder was ist ein Rüstungsgut, wo finde ich die?
Ja, also die Dual-Use-Verordnung, die ist eine europäische Verordnung, die hat zwei Anhänge. Das ist einmal der Anhang 1, da sind die allgemeinen europäischen Dual-Use-Güter aufgeführt. Die findet man auf den Seiten des BAFOS beispielsweise oder der Europäischen Union. Ja, einfach mal bei Google Dual-Use-Verordnung Anhang 1 suchen. Meistens kommt das relativ am Anfang dann auch. Und die sensitive Liste der Dual-Use-Güter ist dann im Anhang 4 der Dual-Use-Verordnung aufgeführt. Und die Rüstungsgüter, die werden nicht europäisch geregelt, sondern das ist nationale Aufgabe. Also damals hatten auch die Mitgliedstaaten nicht gewollt, dass die EU sich auch um die Rüstungsgüter der Mitgliedstaaten kümmert. Deswegen ist das eine Aufgabe, die die Mitgliedstaaten haben. Und das finden wir deswegen im nationalen Gesetz. Und hier ist der Teil 1 der Außenwirtschaftsverordnung relevant. Das ist also eine Anlage zu unserer deutschen Außenwirtschaftsverordnung. Und da haben wir auch wieder zwei Listen. Das ist der Teil 1 Abschnitt A mit den Rüstungsgütern. Und dann auch noch eigene Dual-Use-Güter, die der deutsche Gesetzgeber dann auch noch mal zusätzlich kontrollieren kann. Und das ist der Teil 1 Abschnitt B. Also man sieht schon, wie komplex die Exportkontrolle jetzt gerade nur an dem Punkt ist. Und wir sind gerade bei der ersten der 4W-Fragen. Und wenn wir das uns auf Hochschulen anschauen, also wir haben ja meistens gar nicht so das Gut, die einfache Ware. Das Gut schon, aber die Ware, wie es jetzt ein Unternehmen beispielsweise hat, wo man vielleicht so 20 Waren kennt, die kontrolliert man, das kann man kontrollieren. Große Hochschulen in Deutschland haben oft über 500 Forschungsbereiche, die alle in unterschiedlichsten Themen arbeiten, von mir aus Nukleartechnik über Materialien, Luft- und Raumfahrt, Biologie, vielleicht an Viren und Bakterien forschen. Auch das sind übrigens kontrollierte Dual-Use-Güter, so Coronavirus zum Beispiel. Auch damit kann man natürlich im Zweifel sich eine Biowaffe basteln. Das macht es kompliziert, erstmal Prozesse auch zu identifizieren. Und dann haben wir noch das Thema oft, dass wir gar nicht von Waren sprechen, die jetzt ausgeführt werden, sondern von Wissen zu Te oder Technologien zu diesen Gütern. Und das passiert, wie ich es eben schon sagte, dann auch oft auf digitalem Wege. Und auch da muss man, bevor so ein Transfer stattfindet, auch eine Prüfung durchführen, im Zweifel eine Genehmigung zu beantragen. Wenn man das jetzt auf die Hochschule überträgt mit 10.000 Mitarbeitenden, oft Forschern, die vielleicht auch nicht so, das erwarte ich auch von keinem Exportkontrollaffinen, das ist dann schon ja, die erste große Herausforderung. Genau.
Ja, auf jeden Fall Sensibilität schaffen für das Thema. Und deswegen gibt es ja den heutigen Podcast schon mal.
Auf jeden Fall, genau. Und ja, auch was man vielleicht vermeiden sollte, so als Praxistipp, ist, sich die Informationen erstmal zu googeln, wenn man da noch sehr unbeholfen ist. Also da würde ich eher an einen Experten herantreten. Das kann auch jemand in der Hochschule sein, den man dann fragt. Aber das ist vielleicht auch ein Risiko für den Wissenschaftler, da alleine loszulegen. Genau. Und wenn wir dann die 4W-Fragen uns anschauen und festgestellt haben, vielleicht unser Gut ist auf keiner der Listen aufgeführt, heißt das aber immer noch nicht, dass man dann auch frei das versenden kann. Dann gibt es noch die anderen 3W-Fragen. Und die zweite ist zum Beispiel, dass wir auch eine Vorlagepflicht haben, wenn wir wissen, es ist ein nicht gelistetes Gut, aber derjenige, der es bekommt, will das für eine kritische Endverwendung nutzen. Und da sind wir dann auch wieder im Thema, was sind die kritischen Endverwendungen? Und da kennt die Exportkontrolle einmal die militärische Endverwendung im Waffenembargoland, auch ganz wichtig. Die militärische Endverwendung ist nicht weltweit ein Vorlagegrund, sondern nur, wenn ein Waffenembargoland davon betroffen ist. Und dazu zählt Russland, Iran, Nordkorea. Da gibt es so ein paar bekannte, aber auch ein paar andere Staaten wie den Sudan zum Beispiel, Südsudan. Das heißt, auch da müsste man gerade bei exotischen Staaten dann was mehr drauf achten. Klar, wenn wir mit einem eng Verbündeten zusammenarbeiten, sind wir da natürlich nicht mit einem Waffenembargo-Staat zugange. Dann haben wir ABC-Waffen und Flugkörper und Trägertechnologie für diese Waffen, ist auch kontrolliert und das weltweit. Und das ist jetzt nicht nur militärisch, das ist eine andere Stufe, das ist eine höhere Stufe. Also Massenvernichtungswaffen, Atom, biologische oder chemische Waffen. Auch da gibt es natürlich Berührungspunkte in Hochschulen im Zweifel, gerade wenn wir uns die Forschungsthemen Luft- und Raumfahrt anschauen. Klar, Chemie, Biologie, was ich eben schon sagte, auch da kann man vielleicht mal damit sogar zu tun haben. Dann braucht man sogar eine Genehmigung, wenn man mit einem Partner, der vielleicht aus einem NATO-Staat kommt, etc., auch zusammenarbeitet. Und das kann zum Beispiel schon ein Forschungsprojekt sein, wenn es um Hyperschallraketen geht. Super spannendes Thema, aber Hyperschallraketen, ich glaube, da wird kein Zollprüfer sagen, das ist für zivile Zwecke gedacht. Also das ist dann schon ein Thema. Es macht Spaß bestimmt daran zu forschen, aber man muss sich den Risiken einfach bewusst sein. Und da müsste man im Zweifel dann eben auch das BAFA beteiligen, wenn man eben weiß, mein Vertragspartner ist beispielsweise auch militärisch tätig und im Bereich der Hyperschallraketen. Und bevor man dann eben auch Waren austauschen kann oder Technologie, muss man eben auch eine Genehmigung vorlegen.
Das heißt, also gerade für diese zweite W-Frage sind die Embargos relativ relevant, oder?
Die Embargos sind sehr relevant für die militärische Endverwendung, genau. Und die ABC-Waffen im Zweifel auch nur die Länder, die über solche Programme auch verfügen, wo man da natürlich das Risiko hat. Also der Schweiz muss man jetzt, aus meiner Sicht kann man da auch sagen, bei der Schweiz nicht die Frage zu stellen, wollen die das für Atomwaffen einsetzen. Aber das zeigt auch wieder, wie individuell man da auch einfach die Vertragspartner und Kooperationspartner auch mit einbinden muss. Genau. Und das sind so die relevantesten Endverwendungen, die bei der zweiten 4W-Frage auch abzuprüfen sind. Genau. Und
Gut.
ja, zu guter Letzt gibt es dann auch noch die sogenannten Embargos. Das sind dann die Verordnungen, die einen bestimmten oder den Ausnahmen mit bestimmten Staaten oder auch Personen nochmal gesondert einschränken. Das ist zum Beispiel gerade in aller Munde das Russland-Embargo. Wir haben jetzt 21 Sanktionspakete. Also man sieht einfach mal, wie schnell dieses Embargo auch immer angepasst wird. Fast monatlich wird nochmal was Neues hinzugefügt und das wird gezielt eben dann verwendet, um den Außenhandel mit Russland oder anderen Staaten wie dem Iran dann auch einzuschränken. In den letzten Jahren ist sehr viel passiert. Also Russland zu nennen, aber auch jetzt nach den Eskalationen im Nahen Osten hat man das Iran-Embargo wieder auf den Stand von 2016 zurückgesetzt. Also ist wieder deutlich strenger geworden. Und auch hier muss man dann im Einzelfall prüfen, ist ein solches Land eben von meinem Geschäft betroffen? Gibt es da nochmal Einschränkungen über die allgemeinen Gesetze hinaus? Und wenn wir uns die Embargo-Verordnung anschauen, stehen dann schon manchmal sehr eigenartige Formulierungen drin, auf die man vielleicht auf den ersten Blick nicht kommt, wo dann auch der Handel mit Luxusgütern zum Beispiel mit Russland ausgeschlossen ist oder verboten ist. Da sind dann so Themen wie Badewannen über 300 Euro oder Spülmaschinen aufgeführt
Ja, okay.
oder auch Skijacken. Also nur mal, um so ein paar Blüten aus den Embargos aufzuführen. Und da kann natürlich theoretisch jedes Institut auch von betroffen sein. Das heißt, bei der Zusammenarbeit mit Staaten, gegen die ein Embargo besteht, muss man sich den individuellen Text anschauen und gucken, ist das, was ich mache, betroffen? Und da haben wir auch ganz häufig dann Verbote. Das heißt, dass wir gar keine Genehmigung brauchen, sondern dass das schlichtweg verboten ist. Das kann man dann auch, sollte man im Idealfall auch nicht beantragen. Das zeigt den Behörden ansonsten nur, wie wenig man von der Exportkontrolle weiß und führt vielleicht dann auch zu Prüfungen. Und Hier wäre ich besonders vorsichtig. Und genau, das Thema Embargos gibt es dann auch nochmal auf einer anderen Schiene. Und zwar auch gegen Personen und Organisationen können Embargos verhangen werden. Das sind dann die sogenannten Personenembargos. Und wenn ein solches Embargo bestehen sollte gegen einen Vertragspartner, dann ist der gesamte Austausch von Geldern, von Waren verboten. Das heißt, hier ist überhaupt gar nichts mehr möglich, wenn man austauscht. Und da muss man auch drauf achten. Und gerade wenn wir uns große Hochschulen wie Aachen anschauen, mit oft Hunderttausenden Debitoren und Kreditoren, ist das natürlich eine Herausforderung, hier regelmäßig dann auch die Listen gegenzuprüfen und auch Aktualisierung auch mitzubekommen.
Lass uns die 4W-Fragen noch einmal zusammenfassen, ja? Vielleicht einmal als W-Frage auch. Können wir das als
Ja,
W-Frage auch
gerne.
formulieren?
Ja, also ich gebe mir Mühe, aber die erste ist
Ja?
die güterbezogene Wir-Frage. Das heißt, welches Gut ist von der Ausfuhr oder von dem Geschäft betroffen? Die zweite der 4W-Fragen ist, welche Endverwendung ist beim Vertragspartner oder beim Endverwender beabsichtigt? Die dritte der 4W-Fragen ist, welche Länder sind von dem Geschäft betroffen, wo wir uns die Länder dann anschauen. Und die vierte der 4W-Fragen wäre dann, welche Personen sind am Geschäft beteiligt? Also das sind die vier Risikofelder auch. Einmal das Gut, die Endverwendung, die Länder und die Personen. Und wenn man das einmal alles geprüft hat, dann ist man schon mal auf einer relativ sicheren Seite im Umgang mit den Exportkontrollgesetzen.
Super. Okay, lass uns vielleicht einfach mal das Ganze an ein, zwei Fallbeispielen durchspielen. Also, wenn wir jetzt ein Institut hätten im Hochschulbereich und die haben irgendwie ein Spezialgerät, wollen das an einen Forschungspartner im Ausland schicken. Was müssten die jetzt in diesem speziellen Fall klären?
Ja, also gutes Beispiel, haben wir auch oft genug in Hochschulen. Erstmal wäre also die erste 4W-Frage zu klären, ist das Gut, das Forschungsgerät, was ich versenden möchte, auf einer der entsprechenden Kontrolllisten? Und da wäre es erstmal wichtig zu wissen, haben wir ein militärisches Gut, zum Zweifel ist das ein Hochschulen-Dual-Use-Gut, also schauen wir uns dann die Dual-Use-Listen an, machen einen Abgleich mit den Listen. Das hört sich einfacher an, als es dann am Ende aber ist, weil wir über 650 Dual-Use-Güter zum Beispiel auf den Listen finden und ja, das erstmal abklären muss. Da stehen dann technische Eigenschaften drauf. Wenn es zum Beispiel eine Maschine ist, kann das zum Beispiel sein, wie viele Achsen hat die Werkzeugmaschine oder welche Leistung hat der Frequenzumrichter? Und das sollte dann im Idealfall der Wissenschaftler, der dann auch die technischen Eigenschaften kennt, mit jemandem, der Exportkontrolle beherrscht und die Listen kennt, dann auch gemeinsam machen. Genau. Und sollte dann festgestellt werden, mein Gut steht auf einer Liste, dann heißt das im Zweifel, dass man eine Genehmigung benötigt, dann bevor man den Versand zum Forschungspartner dann noch durchführt. Zweiter Punkt, der dann zu prüfen wäre, wenn es nicht gelistet ist, habe ich Informationen über meinen Forschungspartner, dass er eine kritische Endverwendung zum Beispiel mit dem Gut vorhat. Und das ist nochmal wichtig zu sagen, es ist nicht nur als kritische Endverwendung, wenn jemand die Hand hebt und sagt, Achtung, ich möchte damit Massenvernichtungswaffen bauen, das wird im Zweifel niemand machen, sondern da spricht man davon, wenn konkrete Informationen eben vorhanden sind, die dazu führen, dass man eine Kenntnis bejahen muss. Das heißt, also wenn wir zum Beispiel auf der Internetseite des Forschungspartners sehen, dass er militärisch aktiv ist, wenn wir Wissen haben, die technischen Eigenschaften jetzt an dem Gerät, die vielleicht die Spezifikationen, die angepasst werden müssen, machen eigentlich nur in einem militärischen Kontext Sinn. Das sind so Anhaltspunkte, die man erkennen muss, um sowas dann auch zu bejahen. Trotzdem heißt das jetzt nicht, dass man eine Nachforschungspflicht hat wie ein Detektiv und da im Zweifel zum Vertragspartner fliegen muss, sich alle Räume anschaut. Das erwartet der Gesetzgeber nicht. Aber das, was aus einfachen Quellen auch benutzt werden kann, das sollte man dann auch schon nutzen. Und eine kleine Herausforderung ist auch noch, dass alle Informationen in der Hochschule gemeinsam betrachtet werden müssen. Das heißt, alle Personen sollten darüber informiert sein, dass sobald sie irgendeinen kritischen Aspekt oder Information haben, dass sie das dann auch bitte der Exportkontrolle oder dem Projektleiter melden, damit man das in der Prüfung auch mit einbeziehen kann. Genau. Dritte Frage wäre dann, ja, ist ein Land von dem Geschäft betroffen, gegen das wir ein Embargo haben? Und sollte das der Fall sein, muss man sich die Embargo-Texte anschauen, schauen, ob da nochmal zusätzliche Einschränkungen vorliegen. Jetzt zum Beispiel, man hat einen Forschungspartner, der in Russland sitzt. Sollte aktuell eigentlich nicht mehr passieren. Aber wäre das so, sollte man sich das Russland-Embargo anschauen. Iran-Embargo, auch hier Iran ist etwas, oder ein Land, mit dem relativ viel auch zusammengearbeitet worden ist in deutschen Hochschulen. Und auch da haben wir jetzt natürlich wieder andere Anforderungen seit ein paar Monaten. Ja, und die letzte der 4W-Fragen ist, welche Personen sind beteiligt? Und da muss man dann einfach die Sanktionslisten, das sind die Listen der Personen, die eben mit Personenembargos verbunden sind, dann auch abprüfen. Und sollte hier eine Person aufgeführt sein, die im Forschungsprojekt zum Beispiel beteiligt ist, dann muss die Person entweder ausgeschlossen werden oder man muss das Forschungsprojekt eben dann auch stoppen.
Jetzt ist das ja wahrscheinlich für alle sehr einleuchtend, wenn irgendwie ein Gerät exportiert wird, ne? Und dann kann man das auch ganz gut machen anhand dieser 4W-Fragen. Es gibt aber ja vielleicht auch so Fälle an der Hochschule, da kommen GastwissenschaftlerInnen aus dem Ausland an eine Forschungseinrichtung und arbeiten im Labor mit. Welche exportkontrollrechtlichen Fragen können hier entstehen? Also wie kann man hiermit umgehen?
Ja, also erstmal, die 4W-Fragen sind super, wenn es um den Austausch von Gütern mit Grenzübertritt geht. Aber Exportkontrollgesetze, wie du schon richtig sagst, erfassen leider auch die sogenannte technische Unterstützung und Hilfe, und das ist die unverkörperte Weitergabe von Technologien und Kenntnissen. Und das haben wir natürlich auch in Laboren, sogar auf deutschem Boden, wenn das gegenüber von Ausländern zum Beispiel erfolgt, also eine Besuchergruppe kommt aus dem Drittland und bekommt Kenntnisse vermittelt. Dann ist das auch etwas, was in den Exportkontrollgesetzen eingeschränkt sein kann. Und hier muss man eben auch geschult werden dahingehend. Das heißt, welche Technologien sollten eben nicht weitergegeben werden. Und hier ist die Exportkontrolle mit den Hochschulen ganz gnädig. Also all das, was schon allgemein zugänglich ist. Das heißt, Lehrbuchwissen, publiziertes Wissen ist von der Exportkontrolle ausgenommen. Das heißt, da kann man dann als Hochschullehrer dann schon mal durchatmen. Und auf der anderen Seite auch all das, was Grundlagenforschung ist. Aber bitte nicht mit dem Hochschuldefinition der Grundlagenforschung auch verwechseln, sondern hier meint das BAFA wirklich nur die Kenntnisse, die bis zu einem Technology Readiness Level 3, das ist so eine Skala, die mal die NASA aufgestellt hat, auch bestehen. Das heißt, all das, wo man noch überhaupt keinen Anwendungsbezug hat. Sobald ein Anwendungsbezug vorliegt, und das kann sein, dass man schon weiß, wie man diese Technologie vielleicht irgendwann mal wirtschaftlich auch nutzen kann, oder da ist auch ein Unternehmen mit dabei, was hier als Fördergeldgeber auch auftritt. Das sind Themen, da kann man sich auch nicht mehr auf Grundlagenforschung auch berufen. Ja, und wenn wir jetzt eben ein Thema haben, was außerhalb dieser Themen ist, also es ist nicht allgemein zugänglich und es ist nicht Teil der Grundlagenforschung, da sollte man schon etwas aufpassen. Und das Zweite ist dann auch, wenn es dann auch eine kontrollierte Technologie ist, das sind dann so Themen, da sollte jeder Professor dann auch Abstand oder Wissenschaftler auch Abstand von nehmen, das auch wild jedem zu erzählen. Ich denke mal, das liegt ja auch auf der Hand. Das steckt vielleicht auch noch ein bisschen wirtschaftliches Interesse hinter, man gibt ja seine Geheimnisse so auch nicht preis, aber mit einem guten Sensibilisierungstraining, guten Bauchgefühl, so würde ich sagen, ist das schon ganz gut handelbar. Also am Ende, wenn wir uns die Exportkontrollgesetze anschauen, müssen solche Themen auch dem BAFA zum Beispiel zur Genehmigung vorgelegt werden, wenn eine Technologie betroffen ist, die eben in Zusammenhang mit einem kontrollierten Gut steht und eben nicht allgemein zugänglich ist oder Teil der Grundlagenforschung. Und als zweites muss dann auch noch eine kritische Endverwendung bekannt sein. Also ein Beispiel vielleicht mal aus der Praxis, was wäre dem BAFA vorzulegen? Man ist jetzt ein Wissenschaftler und arbeitet an einer Technik. Nehmen wir von mir aus wieder Drohnen. Drohnen sind kontrolliert ab einer bestimmten Leistungsfähigkeit. Und jetzt würde eine Besuchergruppe kommen aus dem Iran, das ist ein Waffenembargoland. Und wir wüssten auch, das ist eine Hochschule, die jetzt den iranischen Revolutionsgarden untersteht, also auch zum Großteil militärisch forscht. Wenn wir hier jetzt das Wissen vermitteln würden, in Deutschland gegenüber dieser Besuchergruppe, das dürfte nicht ohne vorherige Freigabe des BAFAs auch erfolgen. Also einfach, um mal zu zeigen, wie das greift. Ja.
Wie würde das funktionieren? Also, wenn ich jetzt forsche, in der Wissenschaft tätig bin und ich habe mir diese Fragen gestellt, ich bin sensibilisiert und ich stelle jetzt fest, das ist eine Sache, die ist exportrelevant. Dann hast du jetzt gerade gesagt, ja, das muss dem BAFA vorgelegt werden. Mache ich das dann selber als Wissenschaftler? Oder ne, wie gehe ich damit um, wenn ich in der Forschung tätig bin und feststelle, oh, ich habe hier, glaube ich, ein exportkontrollrelevantes Ding vorliegen, einen exportrelevanten Vorgang vorliegen. Was mache ich? Wie mache ich das? Was mache ich damit?
Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, es nicht selber zu versuchen. Die meisten Hochschulen sind in den letzten Jahren dann doch sehr stark gewachsen, gerade in dem Bereich. Und die meisten Hochschulen haben da zentrale Stellen auch für Exportkontrolle, die man dann kontaktiert, die dann mit einem gemeinsam diesen Vorgang auch nochmal bewerten. Weil oftmals gibt es dann vielleicht doch Möglichkeiten oder Punkte, die dazu führen, dass es nicht exportkontrolliert ist. Und das Zweite ist, der Gesetzgeber bietet einem mehrere Genehmigungsarten auch an. Das heißt, auch wenn wir was Kontrolliertes hätten, kann man dann zum Beispiel erstmal prüfen, ob eine sogenannte Allgemeingenehmigung auch verfügbar ist. Und das sind eben Sachverhalte, wo der Gesetzgeber, die EU oder auch das BAFA, grundsätzlich gesagt hat, das ist ein Sachverhalt, den wollen wir pauschal allen Wirtschaftsbeteiligten freigeben. Die sollen dann nur eben bitte anmelden, dass sie auf diese Allgemeingenehmigung dann auch sich berufen. Das muss in den Zollpapieren dann entsprechend auch dokumentiert werden. Aber das Schöne ist, mit so einer Allgemeingenehmigung muss das BAFA nicht beteiligt werden und man kann sofort dann auch diesen Transfer rechtmäßig dann auch durchführen und die Allgemeingenehmigung nutzen. Nur wenn eine Allgemeingenehmigung nicht verwendet werden kann, dann muss man ans BAFA herantreten, einen relativ umfassenden Antrag einreichen, das heißt mit technischen Unterlagen, Projektbeschreibung, Verträgen etc. Und diese Verfahren, die dauern dann schon ihre Zeit. Also man kann gerade im Wissenschaftskontext davon ausgehen, dass es manchmal 4 Monate dauert, vielleicht aber auch mal 12 Monate. Und
Ja,
die
das ist
schlimmsten
ja
Fälle
schlimmer
liegt
als
ja
die
in den
Begutachtung
Vorjahren.
von einem Forschungsantrag.
Ja, aber auf jeden Fall, ja. Also die schlimmsten Fälle sind 3, 3,5 Jahre, die dann sowas auch mal gedauert hat. Und das sollte man aber auch
Gott.
immer den Vertragspartnern dann kommunizieren, dass eben man hier auch ja keine Verantwortung mehr hat oder auch keinen Einfluss mehr darauf nehmen kann. Das liegt dann bei den Behörden, ist im Zweifel eine politische Entscheidung. Und die muss man dann auch entsprechend abwarten. Und das wäre eh auch noch ein Tipp, den ich geben könnte. Also das BAFA so als Lösung für alle Fälle zu nutzen, ist auch nicht gut, weil hier eben nur geprüft wird, ist das exportkontrollrechtlich möglich oder nicht. Aber so Themen wie Moral, Ethik oder Forschungssicherheit werden größtenteils von den Exportkontrollgesetzen gar nicht abgedeckt. Also es hat auch damit zu tun, dass die Hochschulen natürlich ihre Forschungsfreiheit haben. Und der Gesetzgeber gar nicht so stark darin eingreifen darf. Exportkontrolle ja, das ist aus nationalen Sicherheitsaspekten mit Sicherheit auch begründbar. Aber bei Forschungssicherheit, Moral und Ethik, weiß man selber, es ist schon schwierig. Und da haben eben die Wissenschaftler selber dann ihre Verantwortung oder die Hochschule. Und das sind dann auch noch Themen, die man innerhalb der Hochschule klären muss. Beispiel, man hat einen Vorgang und man arbeitet beispielsweise mit einem Unternehmen zusammen, wo man weiß, die sind auch in Xinjiang, in China zum Beispiel tätig, wo man die Unterdrückung der Uiguren auch Erkenntnisse darüber hat. Das ist nicht unter ja, allen Umständen exportkontrollrelevant, dass man hier eine Genehmigung braucht, aber das hat dann andere Aspekte, die natürlich auch zum Reputationsschaden führen können. Und da
Absolut.
ganz wichtig, das BAFA hilft hier nicht weiter, wenn man sagt, das wollen wir nicht. Da jetzt erstmal zu sagen, wir stellen BAFA-Anträge, das BAFA würde uns das schon ablehnen, weil die Themen denen ja auch bekannt sein werden. Das führt oft dazu, man kriegt eine Genehmigung, weil es dafür keine Rechtsgrundlage gibt. Das heißt, der Gesetzgeber kann das einem gar nicht ablehnen. Und das ist auch etwas, was ich allen Hochschulen mitgeben kann, dass man sich hier auch eigene Prozesse aufbaut. Es gibt Ethikkommissionen zum Beispiel, die man dafür nehmen kann. Vielleicht auch eigene Forschungssicherheitskommissionen, hatte ich jetzt auch schon gesehen, wo solche Themen innerhalb der Hochschule dann diskutiert werden. Und ja, man am Ende keine Autorität behördlicher Seite hat, die einem da weiterhelfen kann. Das ist auch etwas, glaube ich, was jetzt immer mehr auch an die Hochschulen herangetragen wird.
Ja,
Ja.
also auf jeden Fall darauf aufpassen, dass man den eigenen Ruf nicht ruiniert, ne, indem man sich auf irgendwas einlässt, was man vielleicht besser hätte nicht machen sollen oder was gesellschaftlich anders gesehen wird. Ja. Das heißt aber auch für unsere Forschenden ist es der beste Fall, wenn es eben eine Person oder eine Stelle in der Hochschule gibt, die für Exportfragen zuständig ist. Im besten Fall gibt es die und ich wende mich direkt an diese Person oder an diese Stellen mit meinen Anliegen, oder? Das wäre doch
Genau,
das, was
ja.
wir dann da
Also
raten
was
würden.
Exportkontrolle einfach schwierig macht, ist die Komplexität. Ich glaube, das habe ich ganz gut dargestellt. Und dann natürlich auch diese Schnelllebigkeit. Das heißt, es muss eine Person wirklich sein, die quasi wöchentlich da auch Informationen einholt, die regelmäßig Schulungen auch besucht, um beispielsweise die Embargo-Weiterentwicklungen dann auch mitzuverfolgen, die sich wirklich als Fachmann in den Prüfungen auch ja, also mal selbst ausbildet, eine Routine entwickelt. Und das hilft enorm. Und klar, ein Wissenschaftler will forschen und der will nicht 2 Stunden rechtliche Prüfungen durchführen, wo er selber vielleicht gar nicht weiß, was bedeuten die Gesetze, was bedeuten die Embargos etc. Dann haben wir noch das hohe Rechtsrisiko. Du sagst gerade schon Reputationsschaden, das hatten wir ja schon gesagt. Aber klar, da drohen auch Strafen, wenn man jetzt gegen Exportkontrollgesetze verstößt und die sind auch nicht ohne. Das heißt, wir haben gerade jetzt im Bereich der Exportkontrolle vor einem Jahr noch deutlich höhere Haftungsrisiken auch vom Gesetzgeber an die Hand bekommen. Das heißt, hier sind Strafen von beispielsweise 10 Jahren Freiheitsstrafe bei Embargoverstößen möglich. Wir haben Bußgelder bis zu 40 Millionen Euro gegen die Hochschule, die auch verhängt werden können. Und damit sollte man natürlich die Wissenschaftler nicht allein lassen. Und ich denke auch, jede Hochschule hat einen Datenschutzbeauftragten. Datenschutz ist ähnlich komplex, vielleicht ein bisschen weniger sogar noch, würde ich jetzt sagen. Aber auch da gibt es natürlich Fachstellen, die einen da unterstützen. Und Exportkontrolle sollte genau das Gleiche tun. Ja.
Gibt es irgendwie so Stolpersteine, wo du sagen würdest, Achtung, da muss man ein bisschen aufpassen, oder das sind vielleicht auch Fehler, die in der Praxis passieren?
Ja, häufig werden so ein paar Themen miteinander vermischt, die ich jetzt ja, oft im Gespräch mit Laien jetzt auch heraushöre, dass es zum Beispiel heißt, ja, das ist alles kann ja ein Dual-Use-Gut sein und dann muss ich eigentlich immer eine Genehmigung beantragen. Das sind so Themen, da auf keinen Fall. Ich hatte ja eben schon gesagt, diese Güter sind ganz klar aufgelistet, die ein Risiko sind, wo man eine Genehmigung braucht. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch diese Eigenschaften und hier gibt es natürlich auch teilweise an so Eigenschaften wie bis 0,9 Mach ist es nicht kontrolliert und ab 0,9 Mach ist es kontrolliert. Und wenn wir dann Güter haben, die beispielsweise nur bis 0,9 Mach gehen, da kann man dann schon mal ja in eine Falle tappen, weil das Gut am Ende vielleicht auch 1,3 Mach schafft. Jetzt nur auf dem Papier nur 0,9. Und da würde ich im Zweifel sagen, sollte man etwas sensitiver dran gehen. Es gibt häufig dann noch weitere Hürden, dass natürlich Vertragspartner, die kritische Endverwendung vorhaben, das nicht offenlegen. Das heißt, auch hier muss man aufpassen. Ich würde jetzt hier nicht jeden unter Generalverdacht stellen, aber natürlich kann man einen länderbezogenen Ansatz fahren oder auch einen Forschungsgebiet, bezogenen Anlass, dass man sagt, wenn Personen aus diesen Staaten, und da kann man beispielsweise die Embargolisten sich auch gegenüberlegen bei uns anfragen, dann schauen wir nochmal etwas genauer, wer ist der Vertragspartner? Wir lassen uns vielleicht auf so ein paar Konstellationen gar nicht ein. Ich hatte es damals auch schon ein paar Mal, das heißt, hier kommt Vertragspartner X, der existiert aber erst seit 2 Wochen und der ist dann aber der, der alles an den Endverwender weiterleitet, wo wir gar nicht wissen, wer der Endverwender ist. Das sind so Themen, da muss man aufpassen.
Okay, ja, das klingt schon
Zweite,
schwierig.
genau, das klingt schon, ja, und zweitens, diese Personen machen das natürlich auch gezielt und locken einen auch da rein. Das heißt, Wissenschaftler sind A, sehr daran interessiert natürlich, dass man die Finanzierung auch fürs Forschungsgebiet sicherstellt. Und wenn man dann natürlich mit teilweise 5- bis 10-fachen Beträgen dann auch gelockt wird für solche Sachen, vernebelt das einem vielleicht manchmal dann doch die objektive Wahrnehmung in solchen Bereichen. Oft werden dann auch solche Themen wie Ehrungen mit verbunden etc., wo man dann einfach aufpassen muss, und das will ich nur den Wissenschaftlern an die Hand geben, dass man über diese Themen natürlich beeinflusst werden soll, um in Zukunft vielleicht mal ausgenutzt werden zu können. Und das sind Themen, nehmen Sie gerne alle Ehrungen an. Und das will ich gar nicht sagen, aber immer bitte mit der Intention dahinter, dass man eben auch versteht, dass das möglicherweise daran liegt, dass man in einem Forschungsfeld arbeitet, das extrem gefragt ist und das vielleicht auch von Interesse ist, solche Technologien dann auch ins Drittland irgendwie mal abzufließen. Und das kann dann natürlich auch einen erheblichen Schaden für unsere Wirtschaft dann auch mit sich bringen, wenn sowas passiert. Und da einfach nur mein Tipp, ja, dass man da auch ein bisschen sensitiver ist.
Nico, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht und ich würde gerne von dir wissen, ob das eher so ein Mythos ist oder ob das eine Tatsache ist. Vielleicht kannst du da eine kurze Einschätzung zu geben. Das erste Beispiel ist, Grundlagenforschung ist immer von Exportkontrolle ausgenommen. Was sagst du?
Ja, das ist grundsätzlich der Fall, aber es gibt auch Ausnahmen. Also es ist ein Mythos, das sollte man nicht als Gesetz hinnehmen, weil gerade wenn wir uns auf Embargos beziehen, da greift diese Ausnahme nicht, die in den allgemeinen Exportkontrollgesetzen auch verankert ist. Und wenn wir jetzt mit Russland zusammen forschen wollen oder dem Iran, wäre das ein Thema, was unter Umständen dann doch kontrolliert ist. Und wie ich es eben schon sagte, auch Grundlagenforschung ist immer Definitionssache. Und gerade wenn man das Gefühl als Wissenschaftler hat, ja, ich würde jetzt sagen, es ist Grundlagenforschung, aber vielleicht Technology Readiness Level so 2 bis 5. Das haben wir auch öfters. Da würde ich dann eher sagen, dann bitte die Auslegung so, dass im Zweifel es keine Grundlagenforschung ist. Ja, aber im Grunde allgemeine Exportkontrolle stimmt. Grundlagenforschung ist immer von der Exportkontrolle ausgenommen. Nur über Spezialgesetze kann es eben sein, dass hier auch entsprechend Vorschriften greifen.
Das zweite Beispiel wäre, nur technische Geräte sind relevant.
Das ist ein Mythos, das stimmt nicht, weil ich hatte es ja eben schon gesagt, auch Technologien und Software sind kontrolliert und auch Geräte, die vielleicht keine technischen Geräte sind. Also da gibt es dann auch diverse Themen, die kontrolliert sind. Ich hatte eben die Luxusgüter zum Beispiel genannt, die T-Shirts etc., die ich jetzt nicht als technisches Gerät bewerten würde. Und auch hier können eben durchaus Einschränkungen vorliegen.
Die Skijacken.
Die
Sehr schön.
Skijacken, genau.
Ja.
Ja. Ach, Skijacke
Okay.
ab 300 Euro, bitte nicht mit nach
Ach
Russland.
so, nur also
Ja.
299 € wäre dann noch okay.
Das wär
Okay.
exportkontrollrechtlich in Ordnung,
299,99. Okay, Beispiel Nummer 3. Ein Datentransfer kann ein Export sein.
ja. Ja, vollkommen korrekt. Also egal wie am Ende das Gut ins Drittland gelangt, also es ist dem Gesetzgeber wirklich egal, ob es jetzt per Datenkabel geht, ob es per Post geht oder ob es eben mündlich auch transferiert wird. All diese Themen unterliegen der Exportkontrolle. Und übrigens auch, ob es ein eigener Mitarbeiter ist, der die Daten im Drittland dann auch abgreift, weil er auf Dienstreise ist. Auch das ist ein Export. Oder ob es eine Person ist, die dafür was bezahlt oder nicht. Also da gibt es wirklich keine Ausnahmen. Sobald die Güter irgendwo im Drittland landen, egal wie, ist die Exportkontrolle dann auch einzuhalten. Ja.
Perfekt. Okay, dann lass uns vielleicht einfach nochmal zusammenfassen. Was wären so die drei wichtigsten Dinge, die du unseren Zuhörenden heute mitgeben wollen würdest? Was sollten sie auf jeden Fall behalten haben von unserer heutigen Folge?
Ja, also erstmal sollte man behalten, dass eben eine Vielzahl von Exporten, Ausfuhren, also grenzüberschreitenden Aktivitäten Gesetzen unterliegen. Das ist schon mal wichtig. Und zweite Sache ist, dass man da auch noch behält, dass hier bestimmte Güter eben von betroffen sind. Und da würde ich jedem Lehrstuhl zum Beispiel auch empfehlen, erstmal so eine Art Inventarisierung zu machen, um zu bringen, haben wir überhaupt mit kontrollierten Gütern zu tun? Und wenn das vielleicht nicht der Fall ist, dann bitte auch dran zu denken, dass es dann noch immer kritische Endverwendungsmöglichkeiten und Vertragspartner gibt, die vielleicht auch in Embargo-Staaten sitzen und da ein bisschen Sensitivität zu haben. Ja, zweite ist, bitte nicht alleine versuchen, sich durch die Exportkontrolle durchzuarbeiten. Es ist sehr kompliziert und sich da auch die Unterstützung zu holen von eben entsprechenden zentralen Stellen, die man auch hat, um keine Fehler zu machen. Und dritte ist, dass man unter Umständen auch ein bisschen offener durch die Welt läuft. Das heißt, immer mal, auch wenn interessante Artikel über Ausfuhren auf Exportkontrollverstöße Russland, Ukraine ist, das vielleicht auch immer so ein bisschen mitzuverfolgen, um immer auf dem laufenden Ort zu sein. Also es ist vielleicht auch noch etwas, was einem weiterhilft, gerade wenn man viel global auch forscht, die Geopolitik auch zu verstehen, weil sich da sehr, sehr viel tut, auch gerade aktuell. Und ja, dass man vielleicht nicht nur seine Wissenschaftsthemenfelder sich dann noch anschaut, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand blickt und sich ein bisschen mit Geopolitik auch beschäftigt.
Prima. Vielen Dank. Nico, danke, dass du uns die Welt der Exportkontrolle heute ein Stückchen näher gebracht hast. Für alle, die jetzt nach weiteren Informationen suchen oder die sagen, Mensch, den Nico, dessen Hilfe bräuchten wir jetzt eigentlich mal hier an unserer Hochschule. Es gibt eine Webseite. Du hast eine Webseite und die findet man unter www.zollspezialisten.de. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig, ja.
Genau, also das heißt, man findet deine Kontaktdaten. Du hast da aber auch eine Liste mit Seminaren aufgeführt, ne? Also alle guten, wichtigen Informationen findet ihr unter www.zollspezialisten.de. Ja, Nico, vielen Dank, dass du heute dabei warst und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns heute zugehört haben. Vielleicht noch eine kurze Information. Das ist die letzte Podcast-Folge vor der Sommerpause und ich freue mich natürlich, wenn ihr alle im September wieder dabei seid. Bis dahin einen schönen Sommer. Vielen Dank, Nico, dass du heute hier warst und ja, bis bald mal wieder.
Danke, Astrid.
Tschüss.
Ja.